Geheimnis.
Staffel 1, Episode 10. Das Thema der heutigen Episode ist Panik. Evil Mantis. Evil Mantis. Ein Podcast von und mit Matthias Köfner.
Panik! Nein, so ist nur der Titel der heutigen Episode bei Evo Mentis. Herzlich willkommen. Ja, ich hätte es vielleicht auch nicht unbedingt Panik nennen müssen, sondern möglicherweise Angst, generalisierte Angststörungen, Angst und Panik, Sorge, Bedrohung, Risiko, ich weiß nicht. Also es gibt da verschiedene Begriffe. Angst hätte es vielleicht auch auf jeden Fall getroffen. Wann finden wir etwas bedrohlich? Wodurch finden wir es bedrohlich? Wie gehen wir damit um, etwas bedrohlich zu finden? Ja, aber Panik, ja, drückt es irgendwie auch irgendwie ganz schön aus und überspitzt das Ganze auch nochmal. Denn man sagt ja oft auch zu jemand, der jetzt irgendwie sehr viel Bedrohung und Angst also wahrnimmt, mei, du machst schon immer irgendwie eine Panik hier. Was machst du denn immer für eine Panik? Kennt ihr das auch, dieses Problem, dass ihr kommt auf gewisse Bedrohungen, gewisse Probleme, thematisiert die auch, aber die sind noch gar nicht so ganz konkret, sondern sind vielleicht etwas weiter weg. Und jemand anders wirft euch vor, unnötig Panik zu verbreiten. Warum machst du denn Panik? Muss das sein? Und ich will heute mal ein bisschen drauf eingehen, wo das denn möglicherweise herkommt, wo die Zusammenhänge sind. Wieso sieht der eine das so, wieso sieht der andere das nicht? Es gibt da tatsächlich, ich habe ja auch die letzten Episoden immer davon gesprochen, dass es da unterschiedliche Typen gibt, also diesen und jenen. Auch hier bei der heutigen Episode gibt es wieder zwei verschiedene Typen, die man unterscheiden könnte. Der eine, der keine Panik sieht bei vielen Sachen, also der gerade diese innere Ruhe hat und sagt, nein, das lässt sich ja alles regeln, ist doch alles gut. Alles, was noch nicht ein konkretes Problem ist, was ja vielleicht noch alles gut werden könnte, was noch nicht sicher ist, dass es ein Problem macht, das ist auch noch kein Problem. Lass es mal gut sein. So weit vorausschauen, das kann ja gar keiner und das macht gar keinen Sinn und alles ist in Ordnung. Das ist eher der Typ, dem man vielleicht so eine gewisse Ursicherheit irgendwie zuordnen könnte. Also man spricht auch in der Entwicklungspsychologie gerne von Urangst und Ursicherheit. Ja, gibt's verschiedene Modelle. Das ist jetzt das relativ bekannte von Erik Erikson, aber das ist auch schon teilweise ja verbessert, überholt, durch andere Modelle ersetzt. Aber das ist eigentlich egal. Also vom Grundprinzip her finde ich es eigentlich eine ganz schöne Idee, dass in einem gewissen Stadium unseres Lebens wir entweder eine gewisse Urangst oder Ursicherheit bekommen. Und hast du diese Sicherheit erworben, gehst du vielleicht so hin, dass du sagst, ja, das passt schon alles, wird sich schon alles regeln lassen. Es war bis jetzt im Leben immer so. Es ist noch immer gut gegangen irgendwie. Und der andere Typus ist halt der, der mit der Urangst halt ausgestattet wird und der dann eher sagt, okay, ah, da ist eine Bedrohung, da könnte irgendwas passieren und das da, wenn schief geht irgendwie, dann was passiert dann? Was ist unser Plan B? Was könnten wir denn da machen? Sollten wir uns hier nicht drauf vorbereiten und wir haben hier eine Lücke, wir haben hier ein Problem, wir haben hier ein Thema, um was wir uns kümmern müssen. Ja, das ist dann eher derjenige mit der Urangst. Das Dilemma ist halt, wenn die zwei zusammentreffen, dann haben die schon mal ein potenzielles Konfliktpotenzial, weil sie halt Sachen unterschiedlich einfach sehen. Sie haben wirklich diese grundlegend andere Wahrnehmung auf Dinge, die grundlegend andere Empfindung und dadurch auch grundlegend andere Bedürfnisse. Der eine, der quasi immer versucht, irgendwie rauszuschauen, vorauszuplanen, eine Absicherung zu treffen, vorbereitet zu sein. Der andere, der sagt, ich will mich nicht stressen. Ja? Was soll ich mich denn mit Sachen da beschäftigen, die jetzt noch überhaupt nicht relevant sind, die vielleicht nie relevant werden und die man sich dann in Ruhe mal kümmert, wenn es dann irgendwie wirklich konkret ist, wenn es wirklich sicher ist, dass das Problem kommt, dann werden wir uns da irgendwie drum kümmern und dann wird das schon irgendwie werden. Keine Ahnung, war bis jetzt ja immer so. Wer hat jetzt recht? Also wenn man der Psychologie folgt und dem, was so an Diagnosen existiert und wie das so zu sehen ist, dann gibt's sehr wohl die generalisierte Angststörung. Also eine Störung quasi, dass man ängstlich ist. Es gibt auch Traumafolgestörungen, da komme ich dann gleich noch genauer dazu. Das Traumafolgestörungen können eben auch als Auswirkungen haben, besondere Angst, besondere Vorsicht, Panik machen. Andersrum, die Diagnose von wegen, du bist immer zu selbstgerecht, zu zufrieden, zu denkst immer, alles wird in Sicherheit, also du ignorierst quasi potenzielle Gefahren und so weiter, Vogelstrauß-Symptomatik oder sowas. Das gibt's so in der Psychologie als Diagnostik eigentlich kaum. Und das ist schon kurios, also dass es eigentlich so eine einseitige Verschiebung eigentlich hier gibt. Das heißt, Angst und Panik zu haben, Vorsorge treffen zu wollen und so weiter, ist eher eigentlich etwas, was bei uns in der Gesellschaft als eine Störung angesehen wird. Denn die Annahme ist, es wird schon wieder alles gut werden. Das wird sich schon alles irgendwie regeln lassen. Und lass uns um die Sachen kümmern dann, wenn sie wirklich unabstreitbar vorhanden und vor der Tür stehen. Ja, das kann man so sehen. Gerade wenn man sich mal anguckt, wo es herkommt. Man sollte es aber meiner Meinung nach nicht ganz so eindimensional sehen. Die Idee ist eigentlich, dass wir lernen, gerade im Laufe unserer Kindheit, Jugend und so weiter, dass wir mit vielen Sachen sehr gut umgehen können. Das heißt, wir lernen ein gewisses Selbstvertrauen, eine Selbstwirksamkeit, eine Kontrolle. Also wir haben Kontrolle über unsere Umwelt. Wir haben Kontrolle über potenziell bedrohliche Sachen in unserer Umgebung. Wir können uns, wenn Probleme, wenn Risiken auftreten, auch entsprechend verhalten, um diese Bedrohungen abzuwenden, um alles irgendwie zum Guten zu wenden oder um es zumindest für uns irgendwie annehmbar zu gestalten. Also wir haben aktives Gestaltungspotenzial. Das ist eigentlich das Entscheidende, was man unterstellt, dass in der Entwicklung jedes Menschen an Lernerfahrung stattfindet, weswegen dann ein Erwachsener in der Lage sein sollte, ruhig und gelassen auf alle Situationen zu blicken und zu sagen, ja, das wird sich schon alles irgendwie regeln lassen und ich werde mich damit beschäftigen und ich kann quasi jede neue Situation annehmen. Ich kann mich da anpassen, ich kann Sachen so gestalten und verändern, dass sie für mich annehmbar werden, aber ich kann auch in mir selber Sachen auch akzeptieren, lernen und damit umgehen. Und nichts davon bedroht mich wirklich, sondern ich bin als Erwachsener quasi Herr meiner Umwelt, meiner Situation, so dass ich mich von nichts bedroht fühlen muss im weiteren Sinne. Das ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, kennt ihr von Janosch irgendwie den Bären und den Tiger, die irgendwie beschließen, dass sie nach Panama gehen, weil sie einmal im Kreis rennen im Endeffekt. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich schon und da kommt immer wieder drin vor, wo sie so gewisse Unsicherheit empfinden und dann sich aber drauf besinnen und sagen, ja, aber wir haben das und wir können das. Und ja, wenn wir das alles können und haben und so weiter, dann müssen wir ja nichts fürchten. Also sie im Prinzip sagen, nein, wir werden quasi mit allem zurechtkommen, wir müssen nichts fürchten. Was sollte uns dann schon passieren? Und das ist genauso dieses Urvertrauen. Urvertrauen heißt es. Ich habe vorhin immer Ursicherheit gesagt. Urvertrauen heißt es. Entschuldigung bitte, also das ist der offizielle Terminus. Urangst oder Urvertrauen, also das Vertrauen quasi darin, dass ich irgendwie damit umgehen kann, dass es schon irgendwie wird, dass ich mich aber sicher fühle. Insofern könnte man es auch Ursicherheit nennen, aber Urvertrauen ist das. Das ist das, wovon wir ausgehen, das quasi funktionieren muss. Ist das aber nicht vorhanden, hat sich das nicht richtig entwickelt, dann sieht man das eigentlich eher als eine Entwicklungsstörung an. Und die ausgelöst wird durch ein Ereignis oder dergleichen. Ich sage ja eigentlich, es ist eine Anpassung. Es ist eine Anpassung an eine unsichere Situation. Das heißt, habe ich in meiner Kindheit zu entscheidenden Phasen meines Lebens, wo ich eben auch entsprechend unsicher, wo ich besonders verletzlich, empfindlich bin, wo ich besonders abhängig bin auch gegenüber meinen Bezugspersonen, gegenüber meiner Umwelt, weil ich eben noch nicht autark handlungsfähig und nicht autark überlebensfähig bin. Das ist ja beim Menschen eine sehr lange Zeit der Fall. Also ich bin bis zu meiner Jugend quasi, bin ich nicht autark überlebensfähig als Mensch. Oder Kinder sind das nur sehr eingeschränkt und nur unter sehr begrenzten Umständen. Aber so bis zum Alter von 5 oder 6 bin ich das praktisch gar nicht. Genau das ist eigentlich die sensible Zeit, in der Bedrohungssituationen mich besonders hart treffen. Das heißt, habe ich am Anfang unsichere Bezugspersonen, also die nicht sicher, stabil für mich da sind. Und da geht es gar nicht nur um konkrete, faktische, materielle Dinge, weil ich die vielleicht noch gar nicht rational überblicken kann. Also können die mich wirklich versorgen? Kriege ich da immer genügend zu essen? Planen die denn unsere Zukunft irgendwie sinnvoll oder so? Sondern da geht es vor allem um eine emotionale Geschichte quasi. Sind die emotional für mich verfügbar und geben die mir emotional auch Sicherheit und Vertrauen? Oder sind die selber immer in Panik? Suggerieren die mir ganz stark, oh Gott, wir haben ein Problem, du hast ein Problem, alles ist irgendwie schlimm, du bist schlimm, alles problematisch und sonst was. Also da gibt's ja verschiedenste Konstellationen. Also sind die in sich selber zum Beispiel unsicher, fühlt sich das Kind auch unsicher. Also gerade weil Kinder eben am Anfang auch noch gar nicht trennen können zwischen ihren eigenen Gefühlen und den Gefühlen von Erwachsenen. Das heißt, geraten Eltern in Panik, geraten Kinder auch in Panik. Das ist logisch, sie orientieren sich daran. Sie gucken auch bei irgendwelchen problematischen Situationen oder wenn sie irgendwo hinfallen und so weiter, als erstes Richtung Eltern und sagen, wie schätzen die das ein? Geraten die Eltern in Panik, haben sie auch Panik, dann ist die Situation wohl schlimm. Sind die Eltern aber aus anderen Gründen in Panik oder instabil oder weil sie selber psychische Probleme haben, extreme Belastungssituationen, Dinge mit sich rumschleppen, die sie nie ganz aufgearbeitet haben? Haben sie vielleicht ein Alkoholproblem? Ist etwas, was in unserer Gesellschaft sehr verbreitet ist, weil Alkohol eine Droge ist, die zwar hochproblematisch sein kann, aber gleichzeitig irgendwie gesellschaftlich zelebriert und akzeptiert wird. Insofern sind das typische Probleme, die auftreten können. Und dann wirkt sich das eben auch auf die Kinder aus, die halt merken, oh Gott, die Eltern und hoffentlich trinken sie nicht, haben sie getrunken, sonst was. Ja, was passiert mit den Kindern? Die fangen an, sich anzupassen. Weil sie sind existenziell von abhängig von den Eltern. Sie wissen, aus der langen Zeit der Evolution heraus hat sich das ganz stark im Gehirn einfach auch gefestigt, diese Erkenntnis, wenn die wichtigen Bezugspersonen und meine Umwelt instabil sind, dann bin ich existenziell bedroht. Also mein Überleben, mein direktes Überleben quasi und insofern auch meine Fortpflanzung später ist direkt bedroht. Das ist nichts Optionales, nichts, was man irgendwie rational irgendwie relativieren kann im Sinne von, dann kommt halt das Jugendamt und holt dich irgendwann oder sowas, sondern diese Sachen sind denen nicht bewusst. Das ist ein emotionales Gefühl, was tief verankert ist aus der Evolution. Und so ein Kind hat ja auch noch keine Referenzen irgendwohin. Das kann es nicht irgendwie durch andere Maßnahmen einschätzen, sondern es ist dem hundertprozentig ausgeliefert. Entsprechend kann sowas eben sehr stark einwirken auf die Anpassung, die so ein Kind durchmacht. Das passt sich irgendwie für sein gesamtes Leben an. Am Anfang ist eine hohe Neuroplastizität da. Es können jetzt verschiedene Auswirkungen daraus kommen. Also eine typische, also erstmal die Symptomatik wird oft, also es gibt die Diagnose komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Ich hatte das schon mal in einer Episode ein bisschen ausführlicher erwähnt, aber das ist was Typisches, was oft aus der Kindheit kommt, weil eben da diese Phase als besonders sensibel gilt und da halt auch viele Sachen sehr stark darauf einwirken können. Über eine längere Phase, wenn sowas passiert, dass eine Unsicherheit besteht, dann hat das Folgen quasi. Dann ist das eine Art Kontrollverlust, eine Art existenzielle ständige Bedrohung und eine ständige Anspannung des Nervensystems, das einfach darauf reagiert. Eine hohe Sensibilität, die man entwickelt. Also das heißt, man achtet sehr genau auf seine Umwelt, versucht andere Leute taxieren zu können, einzuschätzen zu können. So, sind sie gerade bedrohlich, sind sie nicht bedrohlich? Sind sie in einer Stimmung, die bedrohlich ist oder geht's gerade? Sind sie vielleicht betrunken oder nicht betrunken? Es sind oft auch Missbrauchsthematiken irgendwie, die da eine Rolle spielen können, aber halt auch emotionaler Missbrauch. Also sowohl körperlicher Missbrauch, sexueller Missbrauch, emotionaler Missbrauch, also wie wird das Kind quasi auch missbraucht durch die Eltern, durch andere Bezugspersonen, zwischen verschiedenen Bezugspersonen und dergleichen. Also es gibt eine ganze Bandbreite an Problemen quasi, die auftreten können und eine ganze Bandbreite an Dingen, die im Resultat dann daraus folgen können. Und sowas wie komplexe posttraumatische Belastungsstörung ist ja eigentlich eher das, was, also eine Traumafolgestörung ist das entscheidend. Das Trauma passiert quasi, aber das Trauma kannst du schon ein Stück weit überwinden. Und dann entstehen daraus aber halt Folgen in Form von Anpassungen. Und diese Anpassungen sind jetzt im einfachsten Fall wirklich, dass du halt sehr stark auf alle Gefahren, auf alle Reize, auf alle Sachen irgendwie bist. Also eine hohe Vigilanz, also Alarmbereitschaft, eine hohe Aufmerksamkeit hast. Ja, und wir merken, das hängt dann halt auch gleichzeitig wieder mit sowas wie anderen Symptomen und Sachen zusammen, die sich überlappen. Das heißt, das wirkt in einen ähnlichen Bereich rein, in den halt auch genetische Faktoren für ADHS reinwirken. Also das heißt, bin ich halt sehr aufmerksam, habe ich eine sehr niedrige Reizfilterschwelle, nehme sehr viel wahr, um halt auch Gefahren erkennen zu können, habe ich aber auch gleichzeitig das Problem, dass ich halt auch dadurch leichter überlastet bin durch die ganzen Reize. Ich sehe aber auch potenziell mehr Gefahren und mehr Probleme. Ich bin da besonders sensibel drauf. Plane auch voraus. Ich muss vorausplanen, weil ich nur dann überhaupt handlungsfähig bin. Gerade als Kind bin ich nochmal doppelt drauf angewiesen, vorauszuplanen, um mich vielleicht rechtzeitig verstecken zu können, um irgendwelche Maßnahmen zu treffen, um rechtzeitig wegzulaufen irgendwo. Weil ich aus der Erfahrung heraus weiß, das ist kritisch und wichtig. Schaffe ich das nicht, passieren vielleicht schlimme Dinge. Daran habe ich mich angepasst, also bin ich da besonders sensibel. Und das ist halt eine Anpassung, dadurch, dass die so früh passiert und auch auf einer emotionalen Ebene passiert, dass das halt auch auf einer emotionalen Ebene sich manifestiert. Das heißt, es ist nichts Kognitives im Sinne von, ja, ich habe gelernt, dass wenn da so eine Person kommt, dann kann das da unsicher sein und dann mache ich das so und so und jetzt ist die Situation ja anders und jetzt kann ich es anders machen oder sowas. Das wäre so kognitiv. Dann kann man wirklich an sehr sachlichen Dingen irgendwie da operieren und sich auch nochmal auf Details einlassen und sich das anders überlegen und dann anders verhalten. Aber das sind wirklich Dinge, die sich auf einer sehr grundlegenden emotionalen Ebene auch stark unterbewusst manifestieren. Und ich habe ja schon immer wieder erwähnt, das sind eigentlich die Sachen, die uns zum allergrößten Teil ausmachen. Und alles andere sind quasi nur so kleine Teile, die da oben drauf sitzen und das so ein bisschen kompensieren und steuern können. Aber evolutionstechnisch ist das der riesig dominierende große Teil in uns. Und dort manifestiert sich eigentlich diese Angststörung vielleicht. Man spricht dann von generalisierter Angststörung, also etwas, was gar nicht auf einzelne Sachen getrimmt ist. Also wenn ich mal in meinem Leben ein schlimmes Erlebnis hatte in einer bestimmten Konstellation, sagen wir mal, und das war halt in einem Zimmer, das irgendwie rot war, dann bin ich vielleicht für rote Zimmer irgendwie sehr sensibel und sage, die assoziiere ich mit Gefahr und dann habe ich eine spezifische Angststörung roten Zimmern gegenüber. Oder was in Film und Fernsehen immer gerne thematisiert wird, Feuer. Also ich habe eine schlimme Erfahrung mit Feuer gemacht als Kind, also habe ich eine panische Angst vor Feuer danach. Eine sinnvolle Anpassung eigentlich, weil unabhängig von dem, was rational vielleicht irgendwie dagegen steht, man wirklich halt gelernt hat, Feuer ist gefährlich, ganz offensichtlich, bin fast dran gestorben quasi, aber ich kann mich da anpassen, indem ich halt besonders vorsichtig bin. Und das ist ja sinnvoll. Eigentlich ist es das eine sinnvolle Anpassung aus der Evolution heraus, die uns lange Zeit geholfen hat, überhaupt zu überleben, indem wir schlimme Erfahrungen, die existenziell bedrohlich waren oder wir als existenziell bedrohlich empfunden haben, benutzen, um darauf besser vorbereitet zu sein, um diese Gefahr in Zukunft eher meiden oder eher damit umgehen zu können. Und alles andere wäre ja völlig idiotisch eigentlich, wenn ich sage, jetzt bist du schon fast dran gestorben und lernst trotzdem nichts draus. Ja, Entschuldigung, aber ist sowas überlebensfähig in der Evolution? Kaum, ja. Ich mache also eine sinnvolle Anpassung und die ist aber halt bei einer generalisierten Angststörung und der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung ist die halt nicht so spezifisch auf ein konkretes Ereignis und eine ganz spezifische Konstellation mit wenigen bestimmten Eigenschaften, sondern sie ist sehr, sehr breit gestreut. Dadurch, dass es halt zeitlich mit verschiedensten Dingen halt passiert ist, die vielleicht Ähnlichkeiten hatten, aber auch gewisse Unterschiede in verschiedensten Räumen, Bezügen, vielleicht auch mit verschiedenen Personen passiert sind, verwischt das alles so ein Stück weit. Und es wird eher so eine generelle Angst oder eine generelle Wachsamkeit, eine generelle Empathie, oder auch eine generelle Fähigkeit halt, besonders viele potenzielle Gefahren irgendwie schon lange vorauszusehen. Und das ist eine Fähigkeit. Das ist eindeutig eine Anpassung und eine großartige Fähigkeit für diese Situation, in denen Sachen unsicher sind. Und das darf man nicht unterschätzen. Also das nur als Störung abzutun, irgendwie finde ich falsch. Es kann problematisch werden, weil man eben halt anders funktioniert, andere Bedürfnisse hat, andere Schwerpunkte setzt und dadurch in der Gesellschaft vielleicht auch Schwierigkeiten hat, dann adäquat zu funktionieren, verstanden zu werden, zu harmonieren. bin ich wieder beim Thema Konformität halt an der Stelle. Damit kollidiere ich dann. Ich verhalte mich nicht konform, weil alle anderen sagen, boah, passt schon, lass mal gut sein. Und du drehst da völlig am Rad und sagst, ja, aber hier, da, und der Notausgang ist nicht richtig offen, der ist abgesperrt und es gibt ein Riesenproblem und die Feuerlöscher hier sind alt und die Sprinkleranlage, die geht auch nicht, das habe ich festgestellt. Und alle anderen so, was du immer hast, das ist doch alles hier kein Problem. Guck, alle anderen haben auch kein Problem. Wir feiern hier ganz gechillt zusammen, mach mal halblang irgendwie, mach nicht so Stress und uns hier die ganze Stimmung kaputt. Und wahrscheinlich geht's auch gut. Wahrscheinlich passiert gar nichts irgendwie an der Stelle. Es ist völlig, vielleicht hat man auch zwei, drei Details irgendwie falsch verstanden, wo man sagen kann, eigentlich ist er nicht wirklich abgesperrt, das sah nur so aus. Oder man sagt, naja, die Feuerlöscher, die sind schon alt und funktionieren nicht richtig, aber zum Glück werden sie ja nicht gebraucht, weil kein Brand ausgebrochen ist und das die nächsten Jahre auch nicht passiert und dann war es nie ein Problem. Also es kann ja alles auch gut gehen. Es ist ja nicht garantiert, dass es schief geht. Es ist halt immer eine Frage von Wahrscheinlichkeiten. Und jemand, der halt sehr sensibel ist gegenüber Gefahren, weil er gelernt hat, er muss sensibel sein, nur so überlebt er, der wird quasi dieses potenzielle Risiko, was er auch leicht, also was er auch sieht, er wird es leichter sehen, also er nimmt mehr Sachen wahr, dadurch schätzt er das Risiko schon mal höher ein und der gewichtet die Sachen halt auch höher. Also er sagt auch eine potenzielle Gefahr, die noch nicht konkret ist, ist trotzdem relevant. Ich muss mich frühzeitig und vorab um Dinge kümmern, um denen überhaupt ausweichen zu können. Es nützt nichts, quasi mich erst drum zu kümmern, wenn's brennt, sag ich jetzt mal. Jeder andere sagt, ach, keine Ahnung, wenn der Christbaum brennt, dann gehe ich halt einen Eimer holen und dann mache ich den voll Wasser und dann schütte ich den drüber. Und jemand anders, der das schon mal gesehen oder miterlebt hat, eine krasse Situation und sagt, boah, das ist aber total, das geht total schnell, wenn die dann brennen und dann ist sofort das Haus und da bist du innerhalb von 10 Sekunden, ist da gar nichts mehr zu retten. Und der sagt, das nützt nicht, das reicht nicht, wir müssen da vorher was machen. Ja, wer hat recht? Wenn der Christbaum brennt, hat derjenige recht, der sich vorbereitet hat. Wenn der Christbaum nicht brennt, hat derjenige, der unbedingt eine Vorbereitung wollte, unnötig Panik gemacht. Und das ist genau das Dilemma, wie bei jeder Versicherung oder jedem Lottogewinn oder sonstigen Sachen. Danach bist du schlauer. Ja, das ist wie auch nach den Katastrophen. Nach einer Katastrophe bist du schlauer, wie man sie hätte verhindern können. Vor der Katastrophe musst du aber die Vorkehrungen treffen, um sie zu verhindern. Und leider ist es halt bei uns oft so in der Gesellschaft, dass man sagt, es muss immer erst was passieren, damit was getan wird. Also das heißt, es muss quasi erst ein Schaden eintreten, der dann unabstreitbar ist, wo man sagt, nein, das ist tatsächlich ein Problem, wie jetzt bewiesen worden ist, weil es sind Menschen zu Schaden gekommen und Material zerstört worden. Und das ist also passiert und das aktiviert überhaupt erst die Bereitschaft, dann etwas zu tun. Und das ist einfach aus diesem Urvertrauen heraus, dass schon nichts Schlimmes passiert und sich schon um alles irgendwie wohl jemand gekümmert haben wird und das alles schon. Und wäre es doch gefährlich, dann hätte doch wohl jemand schon oder so. Ja, dann kommt eben auch diese Gesellschaftskonformität ein bisschen dazu, dass man sagt, naja, das haben wir bisher immer so gemacht und es ging bisher doch immer so gut und ich will jetzt da auch nicht irgendwie da irgendwie ausscheren und querschießen. Also wird schon passen, ja. Insofern sind eigentlich Leute, die sehr früh Gefahren sehen, die sehr lange vorausplanen, Gold wert in den Bereichen, wo es auch wirklich relevant ist. Also die wirklich auch dabei helfen, sei es nun einer Versicherung vorher schon, Gefahren abzuwenden oder zu erkennen, vielleicht auch Katastrophen vorzubeugen, die bei der Feuerwehr, bei prophylaktischen Bereichen arbeiten, die bei Sicherheitskontrolleuren arbeiten, die überhaupt solche Sicherheitspläne entwickeln und machen, die überhaupt im Sicherheitsbereich arbeiten. Ja, es gibt den schönen Spruch, wann hat Noah die Arche gebaut? Die Antwort ist vor der Sintflut. Vor der Sintflut. Nichts anderes macht Sinn. Ja, das heißt, willst du da was tun, musst du es vorher tun. Nur dich darauf zu verlassen, dass du dann in dem Moment reagierst, um etwas zu tun, ist halt fahrlässig. Weil was passiert, wenn du dich nicht vorbereitet hast auf eine Katastrophe? Dann musst du in dem Moment dich damit auseinandersetzen mit der emotionalen Thematik. Jetzt ist auf einmal etwas emotional hochkritisch für dich. Du musst dich da irgendwie anpassen. Anpassung ist immer schwierig. Oh Gott, jetzt ist alles anderes und schlimm. Du hast keinen Handlungsplan, du hast dich vorher nicht mit auseinandergesetzt. Du hast ja auch keine Werkzeuge und Methodik, keine Dinge bereitgelegt, um irgendwas zu tun. Du hast auch die Gefahr nicht irgendwie abgewendet oder abgepuffert oder gemildert. Du hast keine Exit-Strategie. Du hast nichts. Die Leute sind überfordert auch emotional überfordert. In dem Moment reagieren sie denkbar schlecht, panisch. Und insofern sind wir wieder bei Panik. Da geht es nicht nur um Angst, sondern das ist dann Panik. Und wenn das in Massen auftritt, ist es doppelt schlimm, weil Menschen in Massen, die sich auch noch konform irgendwo verhalten und an anderen orientieren, weil ihnen auch die innere Orientierung fehlt, weil sie sich nicht vorbereitet drauf haben, weil sie mit Urvertrauen durch die Welt gegangen sind, die verhalten sich ganz dumm oft. Und diese Massenpanikphänomene und die Dummheit von großen Massen ist psychologisch schön in Experimenten belegt und bekannt. Die muss man eigentlich auch einplanen bei Sicherheitsvorkehrungen. Du musst den Leuten dann sehr klare Orientierung geben, sehr Informationen wirklich mit Schildern. Du musst sie lenken und leiten, so dass sie auch in ihrem Panikmodus das noch akzeptieren. Und wenn ein Mensch in Panik ist, das heißt, sein Nervensystem wirklich umschaltet auf Stress. Ich habe jetzt Stress, ich habe eine Bedrohungslage. Bei Stress und Bedrohungslage schalten die höheren kognitiven Funktionen ab. Zum Großteil. Menschen werden einfach dumm. Das kennen manche vielleicht, wenn man in der Schule an die Tafel vor musste, da gemerkt hat, oh, so gut kann ich es vielleicht doch nicht. Man hat Angst gekriegt und so weiter. Angst, Stress, Panik. Das sind diese Systeme, die im Prinzip dann sagen, so jetzt ist quasi eine akute Bedrohungslage. Und das stereotype Beispiel, was dann gerne genannt wird aus der Evolution heraus, man steht dem Säbelzahntiger gegenüber. Ja, Säbelzahntiger, weil die gibt's halt schon lange nicht mehr, die sind ausgestorben und insofern ist das halt eine Sache, die halt früher durchaus vielleicht relevant war, aber die halt suggeriert, das ist halt eine ganz alte, uralte Anpassung, die da einfach drin und in uns steckt. Ja, und wenn der halt vor einem steht, dann ist es jetzt nicht so sinnvoll, philosophisch langwierig über irgendwelche Dinge nachzusinnen und zu überlegen, wie man denn was machen könnte, was die Vor- und Nachteile wären, ob es vielleicht gut wäre, doch mit dem zu diskutieren oder was man macht, sondern dann sind schnelle Entscheidungen gefragt. Und sowas wie kognitive Funktionen werden zum Großteil abgeschaltet. Die sind gar nicht notwendig. Jetzt muss quasi aus dem Unterbewusstsein automatisiert und vielleicht auch stark emotional reagiert werden. Innerhalb von eingeübten stereotypen Verhaltensmustern. Und dann kommen diese F-Geschichten ins Spiel. Also Fight, Flight, Freeze, Fawn. Das sind so die typischen. Es gibt noch ein paar mehr. Also bekämpfe ich. Also den Tiger, versuche ich mit Aggression oder Dominanz quasi da was zu erreichen. Versuche ich zu flüchten. Ich könnte mich auch verstecken. Das ist auch ein passt aber nur halb. Aber das würde vielleicht mit Freeze einhergehen. Das heißt, wenn ich einfriere und mich quasi klein mache und möglichst ein niedriges Profil zeige, wie man so schön sagt, oder wenn ich wirklich halt mich nicht bewege, auch keine aggressiven Bewegungen oder keine Fluchtbewegungen oder sowas, dann löse ich auch keine Impulse quasi bei dem anderen aus. Also es ist ja tatsächlich, Jagdtrieb wird bei vielen Tieren erst dann ausgelöst, wenn du davonläufst. Wenn du da stehen bleibst, nicht. Du kannst aber aggressiv wirken, indem du vielleicht auf das zugehst, dann wirst du als Bedrohung erkannt und vielleicht kommt deswegen dann der Angriff überhaupt erst. Also es Freeze erstmal so diese neutrale Sache, so von wegen Verstecken, so ähnlich wie es der Hase auch macht, der erstmal sich duckt und so weiter und wartet und wenn dann doch der Feind zu nah rankommt, dann rennt er los, dann kommt die Flucht, aber ansonsten ist es eher dieses Einfrieren, nichts tun. Ja, manchmal kann man auch mit Fawn quasi, also wenn man sagt, irgendwie man umschmeichelt den Gegner und sagt, ach, du hast aber schöne Augen, ach, du machst das aber schön, ach nein, ich mach dir doch alles recht, ich bin doch irgendwie der Gute und so weiter, kooperiere doch irgendwie mit mir, friss mich nicht irgendwie, dann ist das schon eine relativ hohe soziale Anpassung, aber die passt natürlich nicht immer. Das heißt, wenn es halt einfach irgendwo brennt, wird es dir nichts helfen, quasi damit zu verhandeln, dass du doch irgendwie immer der Gute warst und der Tollste und der hier mal alles richtig gemacht hat. Vielleicht hast du diese Idee zu sagen, ja, aber doch nicht mich, wieso ich, wieso, das sollte doch nicht mich. Dann sagst du eher, lieber Gott, das ist doch hier gar nicht, dem kannst du vielleicht noch verhandeln darüber, dass er das Feuer von dir wegnimmt, weil du doch immer der Gute warst und der Brave warst und so weiter. Also das wäre so eine typische Fawn-Geschichte, die sich dann halt auf ein magisch höheres Konzept irgendwie beruft und versucht damit irgendwie zu verhandeln. Aber mit vielen anderen Sachen kannst du halt nicht so gut verhandeln, da ist wirklich eher Fight, Flight, Freeze. Wenn es halt dann Freeze ist, aber halt in einer Situation, in der halt das Feuer kommt, dann ist es halt blöd. Dann sitzt du halt irgendwo da und wartest ab halt. Und wenn viele aber im Freeze sind um dich herum, dann hast du vielleicht die gesellschaftliche Anpassung, die Konformität und sagst du, alle anderen bewegen sich nicht, ich sollte mich auch nicht bewegen, weil wenn ich der Einzige bin, der sich mir bewegt, dann passiert mir vielleicht was Schlimmes und lass uns lieber gar nichts tun. So Effekte gibt es. Also die sind auch dokumentiert. Das ist aber so ein bisschen Glückssache, wann wirklich was passiert. Und die Massenpsychologie versucht eher jetzt quasi konstruktiv damit umzugehen, mit diesen Tendenzen und das zu steuern, also die richtigen Sachen zu nutzen. Nach dem Motto, in gewissen Situationen ist es gut, wenn die Leute fliehen, aber dann muss man sie auch da steuern, wie sie fliehen, weil sie halt so kopflos fliehen, dass sie sich auch gegenseitig blockieren können. Gerade an so Türen zum Beispiel, wo zu viele Menschen in so einem Art Trichter da so drauf zupressen quasi, die können sich alle gegenseitig blockieren. Es kann so einen Spannungsbogen geben, letztlich, wie man es bei Bauwerken auch kennt. Ja, ganz viele Teile, die quasi so als eine Art Bogen auf einen kleineren Teil zustreben, sich dann gegenseitig so verhaken quasi, dass das ja gar nichts mehr geht. Die halten beliebig hohen Druck fast aus, der von hinten nachdrückt. Die Leute erquetschen sich vielleicht. Das gibt dann die typischen Probleme bei so Massenpanik, dass es Tote gibt durch die drückenden Menschenmassen. Aber die kommen nicht schneller durch die Tür durch, sondern sie kommen vielleicht auch gar nicht durch die Tür durch. So ein Ausgang ist vielleicht unbenutzbar, blockiert, keiner kommt raus. Beim Feuer ist das Hauptproblem eigentlich der Rauch, der sich relativ schnell ausbreitet. Schnell und effizient zu fliehen, aber halt in einer koordinierten Weise oder so, dass halt diese natürlichen Reflexe nicht dazu führen, dass du dich halt blöd verhalten kannst. Das ist eigentlich das Konzept dabei. So, also Panik kann auch problematisch sein, wenn sie halt einfach zu spät erfolgt. Ich habe jetzt viel Positives quasi über die Leute gesagt, quasi die sich vorab Gedanken machen und viel Probleme aufgezeigt für Leute, die sich eben nicht vorrangig lange vorher Gedanken machen. Dennoch ist es in unserer Gesellschaft so, dass eigentlich angenommen wird, dass wir eher mit einem Urvertrauen durch die Gegend gehen sollten. Und dass wir nicht unbedingt dauernd in Panik unterwegs sind. Das heißt, das ist das dominierende Konzept, was als normal klassifiziert worden ist. Das führt dann auch dazu, dass man halt solche Überlegungen bezüglich Sicherheitsvorschriften und so weiter oft sehr umständlich über irgendwelche Umwege und Formalien und Gesetze, Vorschriften, Regeln, Prüfungen und so weiter halt dann einführen muss. Weil sich die meisten Leute eben halt nicht damit auseinandersetzen vorher und das auch so akzeptiert ist. Es hat auch ein bisschen den Vorteil natürlich, da wird viel Energie gespart. Also die betreiben wenig Aufwand für Dinge, die nicht unbedingt notwendig sind. Statt sich ständig Gedanken zu machen, was könnte denn vielleicht sein, was könnte denn noch alles schiefgehen, für jede Eventualität irgendwie eine Maßnahme parat liegen zu haben und dergleichen. Vorräte parat liegen zu haben, ja, das ist ja alles Aufwand und unnötig. Unser Wirtschaftssystem ist viel auf diese Lean Management, Lean Production, alles so Supply Chain Management ausgelegt gewesen zumindest, vor Corona. Das war so der Trend, zu sagen, ich habe gar keine große Lagerhaltung. Lagerhaltung ist Aufwand. Da so ein Lager immer einzuräumen, auszuräumen, zu verwalten, was wo ist, die Lagerfläche zu haben, die Lagerfläche wieder zu schützen, irgendwie zu versichern, sonst was, das ist ja alles Aufwand. Also versuche ich möglichst gar nicht zu lagern, sondern ich lasse mir die Sachen so anliefern, wie ich sie dann für die restliche Produktion auch wieder brauche. Das heißt, kommt der Lastwagen zu spät, habe ich ein Problem. Muss ich aber auch irgendwie managen halt. Aber so möglichst wenig Lagerhaltung. Möglichst viel drauf trimmen, dass quasi die Sachen so ineinander greifen, wie es am effizientesten ist. Bedeutet aber auch geringe Resilienz, also geringe Puffermöglichkeiten, geringe Robustheit. Kleine Störungen können schon große Auswirkungen haben. Und dann stellt sich halt so ein Containerschiff da irgendwie im Kanal irgendwo quer und das ist ein wichtiger Schifffahrtsweg und schon geht nichts mehr und die Versorgungsketten sind irgendwie gestört und es kommt irgendwie zu Produktionsausfällen. Es wird alles teurer, die Sachen geraten halt. Also der Sand kommt ins Getriebe, könnte man sagen. Und während Corona gab es halt noch viele andere Probleme auch. Das hat sich ja so ein bisschen alles potenziert und man hat gemerkt, Kacke, das ist ja auch, es hat auch Nachteile quasi. Und immer nur sich durch irgendwelche Rettungspakete und so weiter irgendwie durch die Regierung retten zu lassen, so ganz marktwirtschaftlich ist das ja auch nicht. Eigentlich hat sich gezeigt, dass die Sachen für sich autark zum Teil nicht überlebensfähig sind. Also sinnvollerweise sollten Dinge auch für sich selber quasi einen gewissen Puffer und gewisse Absicherung einbauen. Also muss man das halt entweder bei Vorschriften machen oder bei den Unternehmensstrategien, gibt's dann umständliche Umwege, über die das halt dann wieder irgendwie eingetütelt wird und als Vorschriften und als neue Strategie oder sowas irgendwie gefahren wird. Würden aber Leute selber sagen, oh, das ist mir alles zu unsicher, da kommen die Sachen so knapp, lass uns doch mal hier ein bisschen auf Lager legen, da was auf Lager legen. Diese Entscheidungsfreiheit haben die meisten gar nicht mehr, gerade in großen Betrieben, weil es heißt, das ist nicht effizient. Also man spart mehr Geld im Normalbetrieb, wenn man halt ein bisschen auf Risiko geht quasi. Und so funktioniert vieles bei uns im Leben, dass wir halt immer so ein bisschen auf Risiko gehen. Nach dem Motto, das geht jetzt schon, das reicht doch schon, kümmere dich um das jetzt quasi und das andere sind Probleme von morgen. Also nimm dir einen Kredit aus der Zukunft heraus. Haben wir ja ganz stark irgendwie bei vielen Sachen. Das haben wir im Thema Umwelt und Klima und so weiter, wo wir sagen, naja, die Probleme davon haben wir dann morgen. Auch, dass das Öl vielleicht irgendwann ausgeht. Na, das Problem haben wir dann morgen irgendwie an der Stelle. Wir leben jetzt quasi, reichern auf eine andere Seite Schulden an. Das muss dann halt die nächste oder übernächste Generation irgendwie abarbeiten. Atomkraft super, aber der Müll ist halt ein bisschen blöd. Also der, selbst wenn ja kein Atomkraftwerk irgendwie jetzt einen größeren Unfall hat und irgendwie Strahlung freisetzt, dann habe ich ja den Atommüll. Müssen sich halt dann die nächsten 1000 Generationen irgendwie drum kümmern oder mehr. Ja, ist halt dann deren Problem. Genauso aber halt auch Atomkraftwerke. Normalerweise ist das ja eine geile Sache irgendwie. Die produzieren richtig viel Strom aus wenig Brennstoff. Gut, der geht auch irgendwann aus. Wir haben nicht beliebig viel Uran und so, aber das geht jetzt schon mal eine ganze Weile und das ist ja sehr praktisch und eigentlich auch sehr sauber und so weiter, solange halt nichts schief geht. Es darf halt nichts schief gehen. Wenn was schief geht, dann müssen sich halt irgendwie welche drum kümmern. Interessanterweise ist es auch mit dem Atomgesetz in Deutschland ja so, dass da die Haftung ja ausgeschlossen ist oder sehr stark limitiert ist. Heute liegt bei 2 Milliarden. Ich weiß nicht, sie haben sie vielleicht mal ein bisschen erhöht, aber die Schäden wirklich bei einem katastrophalen Unfall eines Atomkraftwerkes in Deutschland oder in der Nähe, wenn ja weitaus höher, überleg mal, du musst so eine Großstadt wie Hamburg vielleicht irgendwie evakuieren. Die brauchen alle Häuser, die können da in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten nicht hin wieder zurück. Was da an Kosten entsteht, ist ja exorbitant und es ist gesetzlich bei uns vorgesehen, dass das halt dann die Regierung übernimmt, nicht die Unternehmen. Warum wohl? Ja, wäre das wirklich so eine super sichere Sache, könnte man ja sagen, ja, die Unternehmen haften dafür, weil das passiert ja eh nicht. Gut, würden sie dafür haften, wären sie halt dann einfach pleite, dann wäre das halt so eine wie eine Bad Bank halt eine Geschichte, dann lagert man das aus. Und hier merkt man schon, ja, unsere Gesellschaft ist darauf getrimmt, Risiken einfach in Kauf zu nehmen und die Gesellschaft fängt das dann halt auf. Also das wird halt sozialisiert, das Problem. Und so ist das halt in vielen Denkweisen und sagt, ich kann auf Risiko leben und die anderen werden mir dann schon helfen. Mir wird dann schon geholfen werden, es wird sich irgendwie regeln. Dann kann ich mich hinstellen und kann sagen, jetzt habe ich ein Problem hier, ich habe nichts, ich habe keine Ahnung, wir können jetzt 2 Wochen lang nicht einkaufen und was soll ich denn jetzt machen? Ich verhungere ja. Und dann kann man darauf verweisen und kann sagen, es gibt Vorsorgepläne, in Deutschland zum Beispiel, die gibt es seit den 70er Jahren übrigens, dass man gewisse Vorräte daheim haben sollte, um sich autark auch 2 Wochen lang notfalls irgendwie versorgen zu können, über die Runden zu kommen. Viele Leute belächeln das und sagen, so ein Schwachsinn kommt dafür, dass da irgendwie sonst was, die Supermärkte, das hat immer auf und ich habe hier immer die Sachen, die ich brauche. Gut, inzwischen wissen wir, Klopapier hat nicht geklappt. Kann auch bei anderen Sachen mal nicht klappen irgendwie. Ich sollte mich irgendwie einigermaßen versorgen können. Manche Leute halten das für einen sinnlosen Aufwand und sagen halt, lieber Urvertrauen, das passt schon, das funktioniert. Andere planen vor, das sind dann die Prepper, die so ein bisschen einen an der Waffel haben irgendwie, dass sie immer da irgendwie da sich so vorbereiten, da auf den Weltuntergang und bla bla bla, sagen kann, naja, aber eigentlich sollen wir alle. Ja, und was merken wir da dran? Es sind unterschiedliche Anpassungen für unterschiedliche Konzepte. Je nachdem, welches Szenario eintritt, ist das eine oder das andere die sinnvollste Idee gewesen. Es ist immer eine Risiko- und Kosten-Nutzen-Abwägung an der Stelle. Und das trifft eigentlich für so ziemlich alle Sachen zu. Sicherheit ist nie etwas Absolutes. Also es gab ja mal diese Mehr von wegen Sicherheit ist das Oberste und das muss alles für die Sicherheit und Sicherheit muss möglichst perfekt und man kann nichts Schwachsinnigeres kann man sagen. Also Sicherheit ist nie absolut und nie perfekt. Unser ganzes Leben ist voller Bedrohungen und voller Risiken und so weiter und ich muss immer abwägen zwischen wie viel Kosten-Nutzen-Effekt habe ich, wie viel Risiko bin ich bereit einzugehen, wie viel bin ich bereit vorauszuplanen, das Risiko rauszunehmen, einen Plan B zu haben und so weiter. Das kostet immer alles. Das kostet Gedanken überhaupt mal allein, die man da reinstecken muss. Und da scheitert es schon bei den meisten Leuten, dass sie gar nicht bereit sind, sich vorher Gedanken zu machen. Und da könnte man aber am meisten rausholen. Das heißt, würde sich im Flieger jeder über die Notausgänge quasi informieren und über die Sicherheitsmaßnahmen, das nicht immer vergegenwärtigen, würde jemand das tun, zum Beispiel, wenn du am S-Bahnhof wartest, Bahnhof und dergleichen. Wisst ihr, wo die Feuerlöscheinrichtungen sind, wo die Feuermelder sind, wo die Nothaltgriffe sind an der Stelle? Wisst ihr, wie ihr da vorgehen würdet an der Stelle? Wisst ihr, wo der Notausgang ist, wenn wirklich ein Feueralarm ist? Wie ihr das macht? Habt ihr euch damit mal Gedanken gemacht? Ich meine, ihr steht da vielleicht tagtäglich, wartet, ärgert euch drüber, dass ihr da Zeit verliert. Ihr hättet Zeit, das zu tun. Ihr könntet euch informieren. Tritt dann der Notfall ein? Profitiert ihr davon und viele andere auch? Das heißt, es ist eigentlich auch gut investiert an der Stelle, aber die wenigsten machen es. Also so niedrig ist quasi diese Relevanz für viele, dass man sich lieber ärgert, dass man da die ganze Zeit wartet und Zeit verplempert, anstatt dass man sich mit solchen Sachen auseinandersetzt. Und da gibt es tausende von Möglichkeiten, wo man das tagtäglich machen könnte, wo das relativ niederschwellig ist, aber es ist keine große Bereitschaft da. Man könnte das als eine Störung ansehen an der Stelle. Es wird aber allgemein eher so akzeptiert, dass es so ist. Auf der anderen Seite werden die Leute, die halt quasi sich daran anpassen, die diese Angst mit sich tragen und so weiter, werden halt als die Gestörten, die Problematischen und die ja da dauernd Panik machen und die anderen beunruhigen quasi gesehen. Es ist aber immer eine Abwägung, ja. Das heißt, kümmere ich mich heute schon um Dinge, investiere ich da Aufwand rein in irgendwas? Kostet mich das natürlich was? Tritt dieses Ereignis dann nie ein? Habe ich natürlich das Problem, dass ich umsonst investiert habe. Das ist wie eine Versicherung, die ich abschließe und die dann nie eintritt. Gleichzeitig hoffe ich vielleicht drauf, dass es nicht eintritt, weil das mit vielen anderen unangenehmen Sachen einhergeht. Das heißt, auch derjenige, der halt vorausschauend plant und immer von allen deswegen blöd angemeckert wird, weil er sich halt Gedanken macht, weil er halt Vorsorge trifft für sich und für andere, wird vielleicht ja deswegen kritisiert. Aber der hofft eigentlich auch nicht, dass das Ereignis eintritt. Andererseits hat er so dieses Gefühl so, wenn es mal passieren würde, dann könnte ich wenigstens allen beweisen quasi, dass ich recht hatte. Aber was passiert, wenn so ein Ereignis eintritt und er recht hat? Dann heißt, ja, das ist jetzt aber auch ganz schön blöd von dir, jetzt damit anzukommen, dass du ja recht hattest und so weiter. Und was haben wir jetzt davon? Dann kriegst du nämlich auch wieder einen auf die Mütze. Das heißt, du kannst gar nicht gewinnen bei sowas. An der Stelle deswegen ist eigentlich immer noch die beste Option, nicht recht zu haben. Und das sagen auch alle verantwortungsvollen Leute eigentlich, dass sie sagen, sie versuchen möglichst viel vorauszudenken und vorauszuplanen und da auch die Leute in die richtige Richtung zu schieben. Aber sie hoffen gleichzeitig, dass sie Unrecht haben. Das ist eigentlich die vernünftigste Aussage und das ist ja in sich ein bisschen blöd. Bei manchen Sachen ist es ja auch so, je mehr Vorsorge du triffst, desto weniger kann passieren. Also guckst halt, dass du Feuerlöscher hast, guckst halt, dass die Sachen möglichst sicher sind. Keine Ahnung, ein Gebäude einbruchsicher ist, brandsicher ist, dass irgendwelche Dinge halt einigermaßen erneuert sind, dass Fluchtwege frei sind und so weiter. Es wird weniger ein Problem halt eintreten, vielleicht auch so niederschwellig nicht eintreten quasi, dass du das Gefühl am Ende hast, dass du sagen kannst, wieso, es war doch immer alles sicher. Aber vielleicht ist es ja nur sicher gewesen, weil sich halt jemand auch Gedanken gemacht hat. So, aber jetzt mal zu einem anderen Punkt. Also man kann ja dieses Für und Wider, wie gesagt, ich habe viel gesagt auch, warum es durchaus positiv sein kann und wieso auch das einen gesellschaftlichen wichtigen Wert hat, wenn Leute sich um sowas Gedanken machen, auch wenn sie als nervige Querulanten empfunden werden. Woher kommt jetzt aber dieser Störungsbegriff? Wieso wirken diese Leute immer so panisch? Und da ist ein interessantes Phänomen, wenn du mit sowas wie einer generalisierten Angststörung daherkommst, das heißt, eine Anpassung hast, entweder aus einem Einzelereignis oder vielmehr aus einem komplexen posttraumatischen Ereignis, dann bist du in einer Grundanspannung eigentlich. Und ein Teil davon kann sein, dass du sagst, ich suche ständig nach der potenziellen Gefahr, weil es eben nicht in der Vergangenheit diese eine klar erkennbare Gefahr gab, die immer in dem roten Zimmer war oder immer mit der Person irgendwie mit, ein fiktives Beispiel, gelb-schwarz gestreiften Hut oder sowas war, sondern es irgendwie viel allgemeiner war. Dadurch du eine generalisierte Angststörung hast und diese generalisierte Angst kann sich jetzt auf alles Mögliche draufhängen. Das heißt, was passiert? Das sind Leute, die suchen im Prinzip nach der Gefahr. Also sie wissen, höchstwahrscheinlich ist irgendwo eine Gefahr, weil sie gelernt haben, irgendwo ist meistens eine Gefahr. Ich muss sie aber rechtzeitig erkennen. Erst wenn ich sie rechtzeitig erkenne, kann ich mich auch entsprechend darauf vorbereiten, kann mich da entsprechend rausziehen und kann mich entsprechend absichern irgendwo. Das heißt, die primäre Aufgabe ist jetzt, die Gefahr zu erkennen. Erkennen Sie dann eine Gefahr? Können Sie damit umgehen? Wollen dann auch damit umgehen? Und das ist das vordringliche Ding, mit dem Sie dann halt quasi operieren wollen und müssen. Also wo Sie sagen können, da ist jetzt, ich habe was erkannt, da müssen wir jetzt auch mit umgehen. Das Dilemma ist jetzt aber folgendes. Sie sind ständig die ganze Zeit angespannt, weil Sie diese Gefahr suchen. Diese Grundanspannung ist halt schon mal was, wo du dein ganzes Nervensystem quasi ständig im Stress hältst, ständig der potenzielle Säbenzahntiger. Ich habe ihn noch nicht gesehen, wo er ist, aber ich gehe davon aus, er ist irgendwo, weil meistens ist er irgendwo. So hast du es gelernt in der Kindheit. Ich muss davon ausgehen, dass der Normalzustand die Bedrohung ist. Ob das dann nur 90% der Zeit war oder ob es vielleicht nur in Anführungszeichen 40% war der Zeit, aber du musst davon ausgehen, dass es einfach zu oft wirklich eine Bedrohung irgendwo gibt oder kommen kann, dass du ständig nach dieser Bedrohung suchst. Und das hat die erste Auswirkung, dass du ständig in diesem Anspannungszustand bist. Du schläfst schlecht, du bist sehr aufmerksam, reagierst auf kleinste Geräusche, wachst panisch auf, bist vielleicht auch irgendwann aggressiv und angespannt, weil es ja ständig quasi an deinen Nerven kratzt, du ständig irgendwie, das ist wie als wenn jemand die ganze Zeit an dir rumkratzt quasi und sagt, es ist was zu tun, es ist was zu tun. Das kommt dazu zu allen anderen Sachen. Du bist gleichzeitig sehr sensibel allen Reizen gegenüber. Die werden dann auch schnell zu viel. Dann wollen verschiedene Leute vielleicht was von dir. Und du suchst eigentlich, du bist schon zum Großteil damit beschäftigt, nach Gefahren und Problemen zu suchen, dir darüber Gedanken zu machen. Was könnten Gefahren, Probleme sein? Scannst ständig alles ab, denkst es im Kopf durch. Wie könnte diese Konstellation weitergehen? Was könnte dort passieren? Wer kommt da an? Da vorne ist ein Auto, was irgendwie querfährt. Ist das irgendwie kritisch? Hier ist irgendwie das. Was passiert hier? Ich muss mich um das kümmern. Was ist da? Also ein Superscanner quasi, der nach Gefahren und Problemen sucht, die irgendwie einkategorisiert und so weiter. Das ist ein super Programm, ein wow. Aber das läuft bei den meisten Leuten nicht ab und die sparen sich einen Haufen Energie damit. Und natürlich reagieren dann Leute, die nicht diesen inneren Antrieb und nicht diese Anpassung haben, genervt auf jemand, der sie dauernd auf irgendwie Sachen hinweist, weil es kostet Energie. Es ist einfach super stressig. Aber manche Leute haben das und kommen da auch gar nicht raus, weil sie grundsätzlich so veranlagt sind. Und das sind halt Strukturen in ihrem Gehirn, die sich so gebildet haben. Das ist Neuroplastizität. Die haben andere Gehirnstrukturen entwickelt. Das kann sich auch wieder ändern, aber es dauert sehr, sehr, sehr lange, bis der Körper wieder bereit ist, quasi da nachzulassen, bis der wieder bereit ist zu sagen, so, diese Gefahr ist jetzt wirklich vorbei. Also du brauchst sehr, sehr viele und langanhaltende und durchgehende positive Erfahrungen, dass du in Sicherheit bist, bis du quasi so eine, vielleicht auch über längere Zeit hinweg angelernte Sache wieder auch eine annähernd zurückfahren kannst. Das ist ein gradueller, langwieriger, mühsamer Prozess. Und es ist logisch, die Evolution hat das geschaffen, dass du sagen kannst, du kannst nicht einfach durch einen einfachen Gedanken sagen, ach, lass mal das mal wieder alles. Nein, es ist ja die wesentliche Anpassung gewesen, die dein scheiß Überleben sichert. So, und also du hast dieses super Programm laufen die ganze Zeit, bist eigentlich da immer quasi in einem Hochenergiemodus, der aber schädlich ist eigentlich für deinen Körper. Also der hat ja viele Nachteile. Also der hat mit Stresshormonen und so weiter, es schadet an vielen Stellen deinem Körper. Aber was passiert da? Es wird halt einfach was, und das ist wie wenn ich eine Maschine irgendwie auf 120% laufen lasse. Das ist auch für die schädlich. Es kann in einer bedrohlichen Situation aber die bessere Alternative sein. Ja, das gibt es oft in Militärtechnik, aber auch bei anderen sicherheitskritischen Sachen oder so weiter, dass ich Sachen über die normale Grenze hinweg beanspruchen kann, wenn die Situation es erfordert. Wie gesagt, bevor ich dann quasi immer das Normal-Sicherheitslimit quasi einhalten muss, weil das halt so ist und ansonsten gibt es halt gewisse schädliche Effekte, wo ich sagen kann, scheiß auf schädliche Effekte, wir sind direkt bedroht. Und wenn eine direkte Bedrohung besteht, müssen wir diese Sachen auch überschreiten, selbst aufs Risiko hin, dass es gewisse Schäden verursacht, weil es bringt mir gar nichts, dass wir keine Schäden verursachen, aber dafür vielleicht halt nicht überleben. Also ist das so ein Handel, so ein Trade-off, der halt da passiert. Und dieser Stress ist halt für den Körper schlecht, führt zu vielen Folgeproblemen an der Stelle, gerade wenn halt längere Zeit besteht. Aber er kann sich halt lohnen, wenn es wirklich diese Bedrohungslage irgendwie gibt. Und diese, genau, eigentlich ist alles erstmal darauf ausgelegt, irgendwo eine Gefahr zu finden. Das bedeutet aber auch, dass ich auf potenzielle Gefahren oder potenzielle Probleme, die da sind, diese generalisierte Angst quasi auch dann draufsetzt. Also es wird ja danach gescannt und gesucht. Und wenn irgendwo was zu finden ist, dann sagt, da ist eine Gefahr, da ist ein potenzielles Problem, das könnte ein Problem werden. Und hier könnte innerhalb der nächsten Jahre oder sowas, weil wenn das schief geht und das schief geht und dann weiß ich nicht weiter und dann da müssen wir jetzt irgendwas tun und das beunruhigt mich und da müssen wir irgendwie handeln. Ich habe diesen Druck, dieses Bedürfnis quasi, mich mit diesen Dingen auseinandersetzen und dafür Vorsorge und Maßnahmen zu treffen. Wo jeder andere sagt, sei doch ganz beruhigt, das ist ja noch nicht da. Andere Anpassung. Ja, der eine spekuliert drauf, dass schon alles gut gehen wird, dass die schlimmen Sachen nicht passieren, sieht die Details vielleicht auch gar nicht so genau, überlegt sie sich aber auch dadurch gar nicht genauer, vermeidet es darüber nachzudenken, spart Energie und hofft einfach darauf, dass bestimmt alles gut wird und vielleicht gar nicht so kritisch ist. Der andere sagt wirklich, nein, wenn ich mich nicht darum kümmere, dann geht es schief. Ich bin selber quasi für mein Überleben verantwortlich. Ich muss mich selber darum kümmern. Ich muss darüber nachdenken. Und das ist auf einer so tiefen Ebene. Das ist gar nicht kognitiv, diese Überlegung. Das ist immer dieses Missverständnis. Ja, dann versuchst du kognitiv mit den Leuten zu diskutieren. Nein, auf der emotionalen Ebene, unterbewusst, da kommt dieses Bedürfnis her. Da ist dieser Quell, dieser Ursprung. Das heißt, kannst du auf dieser emotionalen Ebene diese Sicherheit nicht irgendwie herstellen, diese Vertrauen herstellen, dann kannst du auf der kognitiven Ebene argumentieren, wie du willst. Das läuft immer gegeneinander und derjenige kann im besten Fall versuchen, das irgendwie immer stärker zu kompensieren, was aber immer mehr Kraft kostet. Auf der emotionalen Ebene ist es zu lösen, wenn. So, aber was passiert? Ich habe irgendwie eine Bedrohung und da setzt sich jetzt diese Angst drauf. Und gerade in besonders sicheren Situationen, also alles ist in Ordnung, es gibt keine große Bedrohungslage, passiert es jetzt umso mehr, dass kleine, nichtige Dinge eine besonders große Angst auslösen. Weil ich habe ja nichts anderes, um das ich mich kümmern kann. Ich habe ja nichts anderes gefunden, aber irgendwo gehe ich davon aus, muss eine Gefahr sein, also muss ich mich um das plausibelste Ding kümmern und da dran arbeiten quasi, was ich eben so finde. Und je sicherer die Situation ist, umso idiotischer quasi können ja die angstauslösenden Dinge werden. Und das sieht man ja tatsächlich bei generalisierten Angststörungen, dass man sagt, die Leute kriegen unter Umständen Panik in eigentlich komplett sicheren Situationen. Und das ist dann aber auch eine Panik, die rational nicht mehr verständlich ist und auch nicht mehr unbedingt zielführend ist. Wo sagen kannst, die Bedrohung dadurch ist wirklich so gering und so absurd oder sonst was, aber sie kriegen komplette Panik davon. Und dadurch, dass du ja auch gegen die absurden Bedrohungen nichts machen kannst, die vielleicht wirklich nicht ja sachlich greifbar sind, wo du nicht thematisch in der Sache dich mit konstruktiv auseinandersetzen kannst, weil es auch nichts ist, was du vielleicht irgendwo im Griff hast. Also es sind Sachen, die haben nichts mit dir und deinen Handlungen zu tun, die musst du einfach halt hinnehmen, dass du sagen kannst, ja, es könnte sein, dass ein Meteorit auf dich stürzt, es könnte sein, dass jetzt irgendwie hier in der Masse irgendwas, keine Ahnung, Schlimmes passiert, aber es ist ja unwahrscheinlich. Und trotzdem hast du komplette Panik irgendwie. Ja, einfach weil nichts Besseres da ist. Und umgekehrt ist es jetzt aber so, ist wirklich eine konkrete Bedrohung da, um die du dich kümmern kannst. Sag jetzt, da ist quasi der Säbelzahntiger, da ist wirklich das Feuer, da ist wirklich der Mensch, der irgendwie dringend Hilfe braucht. Dann setzt sich das auf was Sinnvolles an, wo du im Idealfall auch noch selbstwirksam und handlungsfähig bist, weil du es dir vorher überlegt hast, weil du auch emotional darauf eingestellt bist, überhaupt dich mit Gefahren auseinanderzusetzen, weil du dir vielleicht gewisse Fähigkeiten angelernt hast, angeeignet hast, um damit besser umgehen zu können im Vorfeld, weil du hast halt dich schon informiert, du hast schon den Erste-Hilfe-Kurs gemacht, du hast den Brandlöschkurs gemacht an der Stelle, wo immer alle gesagt haben, was bist du denn in Panik, musst du dich mit solchen Sachen auseinandersetzen. Aber du hast das eben. Und in dem Moment funktionieren die Leute ausgesprochen gut und viel, viel besser als diejenigen, die sich nicht mit auseinandergesetzt haben. Das heißt, wenn eine wirkliche Gefahr- und Bedrohungslage eintritt, sind das meistens die ruhigsten, konzentriertesten und sachlich sinnvollsten, engagiert, konkret vorgehenden Personen. Das sind die, die wirklich dann sagen, so, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, jetzt mach das, pass mal auf, ich mache jetzt hier das, wir machen das, wir müssen, wichtig ist jetzt hier, da, dort, die haben Handlungsplan, den fahren die ab. Die fühlen sich quasi wohl da drin, weil sie jetzt endlich was haben, mit dem sie sich konkret auseinandersetzen können. Also die konkrete Gefahr und Bedrohung ist jetzt greifbar, sie ist jetzt da. Und es ist immer besser als irgendwas Diffuses oder sonst was, mit dem du eh nicht umgehen kannst. Und du kannst jetzt endlich mit was umgehen und kannst jetzt selbst wirksam werden. Und das ist ja der entscheidende Punkt. Du bist in diese Angststörung oder in diese Traumageschichte reingeraten, weil du einen gewissen Kontrollverlust erlebt hast. Also einen existenziellen Kontrollverlust. Das war eine für dich potenziell sehr bedrohliche Lage, die du zumindest so empfunden hast und in der du nicht mehr die volle Kontrolle über dein Überleben hattest. Du warst etwas ausgeliefert. Du warst nicht selbstwirksam. Du konntest nichts mehr quasi aktiv tun, um dein Überleben zu sichern. Und genau das dreht sich jetzt um. Jetzt bist du selbstwirksam. Du kannst konkret dich mit einer erkannten Gefahr und einem erkannten Problem auseinandersetzen, kannst daran arbeiten und kannst quasi diese ganze in dir chronifizierten Kontrollverlust, da kannst du jetzt aktiv was dagegen tun. Du kannst jetzt die Kontrolle übernehmen, jetzt Vollpower quasi in irgendwas rein und da werden wirklich Energien und Kräfte freigesetzt und zwar auf einer sehr konstruktiven Ebene, also die wirklich sich mit der Sache sehr gut auseinandersetzt und die nicht panisch blockiert ist, sondern die handlungsfähig ist und die auch mit sowohl angelernten und lange eintrainierten Automatismen gut funktioniert, aber auch die kognitiv noch ein gutes Stück fähig bleibt, sind oft die Leute, die irgendwo bei Feuerwehr oder Rettungssanitäter dann eben auch im Einsatz sind und die wirklich dann in der Lage sind, komplexe Situationen sehr schnell zu erfassen, sehr schnell wichtige Entscheidungen zu treffen und sehr konkret mit Maßnahmen dann vorzugehen, auch andere anzuweisen, auch eine gewisse Ruhe ausstrahlen, Orientierung geben, ist ja auch ganz wichtig, weil gesellschaftskonform, Leute sind verwirrt und laufen in der Gegend rum, da sind diese Leute Gold wert, die dann sagen, pass mal auf, du machst jetzt das, die denen was zu tun geben, dass die auch merken, sie sind selbstwirksam, sie können die Kontrolle zurückbekommen. Das sind diese ganzen Effekte, die können dann greifen an der Stelle. Insofern sind die Leute da wahnsinnig behandlungsfähig und wertvoll und insofern gehen sie vielleicht sogar auch, obwohl sie traumatisiert worden sind und dadurch eine generalisierte Angststörung sind, in Berufe oder Bereiche, in denen sie dann mit sowas operieren, weil sie da drin sich wohlfühlen und gut operieren. Es ist viel besser als eine sichere oder pseudosichere Umgebung, die ihnen doch in kleinen Bereichen dann wieder Sorgen macht und wo ihre Angst sich und ihre Handlungsdruck, irgendwie diese Selbstwirksamkeit zu entfalten, sich auf idiotische kleine Sachen dann irgendwie auswirkt, die gar nichts helfen und wo es dann irgendwie eher in dieses magische Denken hineingeht. Dann denken, oh Gott, ich muss jetzt hier, weil, ach, und hier muss ich jetzt wegen der schwarzen Katze und dann muss ich hier und dann muss ich hier dieses Ritual machen und dieses und dann hier diesen Glückspfennig dabei und irgendwie diese Kontrolle zurückbekommen, weil ansonsten passiert vielleicht was Schlimmes und sonst was. Das sind die Probleme, die können entstehen bei so einer generalisierten Angststörung. Hast du denjenigen aber bei einem Großbrand im Einsatz und so weiter, ist derjenige vielleicht derjenige, der super funktioniert. Das hängt immer ganz stark vom Detail ab. Ich pauschalisiere und verallgemeinere hier viel und habe auch wieder meine zwei Schubkästen, die so nicht existieren. Da gibt's einen großen Bereich dazwischen und das sind viel mehr Dimensionen, als ich das jetzt hier so bespreche. Aber diese Zusammenhänge überhaupt mal, also diese Grundkonstellationen finde ich sehr spannend. Das heißt, sich einfach darüber bewusst zu machen, dass so eine Grundangst, die da sind, oder ein fehlendes Urvertrauen, dass das dazu führen kann, dass sich das immer irgendetwas sucht, wo sich das draufsetzt. Setzt sich irgendwo drauf und es kann sich auf die blöden Sachen draufsetzen, genauso wie auf die wichtigen Sachen. Bloß bei den blöden Sachen kann es irgendwie nicht viel bewirken. Und das korreliert dann auch mit nichts Rationalem. Ja, aber die meisten Leute wirklich im Gegensatz dazu in so einer, ja, so einem Urvertrauen irgendwie vor sich hin schlummern quasi und lieber Gefahren und Probleme zum Großteil ausblenden, um Energie zu sparen und damit eigentlich auch ihrem Körper was Gutes tun. Also der Körper ist eigentlich darauf ausgelegt, zum Großteil in einem ruhigen, entspannten Zustand zu operieren. Und da gibt's halt genau diese zwei Gegenspieler, diese zwei gegenseitigen Nervensysteme, Sympathikus und Parasympathikus. Und der eine ist halt eher für die Stressgeschichten, der andere eher für die Ruhe da. Und diese Ruhephasen sind aber auch wichtig für den Körper, dass er sich regenerieren kann, dass er Energie spart, dass er auch Sachen repariert quasi, während in der Stresssituation eher drauf, also eher akzeptiert wird vom Körper, dass auch Sachen kaputt gehen. Entsprechend ist es auch gut und richtig, dass die meisten Leute versuchen, diese Ruhephase beizubehalten und sich nicht so oft in diesen Stressbereich reinzugeben, weil sie sich selber und ihrem Körper was Gutes tun damit. Gleichzeitig sie vielleicht gewisse Risiken eingehen. Es ist auch hier wieder so eine Abwägung. Also es gibt nicht diesen einen perfekten Zustand, sondern es ist halt immer so ein Gleichgewicht, das bestehen muss, oder auch eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Leuten. Und da müssen sich die verschiedenen Seiten halt ernst nehmen. Also die müssen wirklich halt wissen, wie funktionieren sie zusammen. Und jemand, der halt tendenziell leichter Gefahren sieht und vorher schon immer einen auf Panik macht, kann einen wertvollen Beitrag leisten, sowohl in der kritischen Situation als auch vorausschauend in den Vorbereitungsmaßnahmen, wenn er ernst genommen wird. Blöd ist immer, wenn halt Leute sich gegenseitig nicht mehr ernst nehmen können, weil sie sich gegenseitig nicht verstehen, warum sie so ticken und welche Bedürfnisse sie haben. Und wenn derjenige, der immer halt die Gefahren irgendwo sieht, die anderen für völlige Vollidioten hält, weil die sich nie mit irgendwelchen Gefahren auseinandersetzen und dann irgendwie aber in dem Moment, wo dann doch ein Problem eintritt, sagen, oh, jetzt ist aber das Problem, jetzt müssen wir was tun. Und sich dann denkt, was sind die bescheuert? Und sagt, nein, die funktionieren halt anders. Ach, das ist hart zu verstehen für beide Seiten. Das ist für beide Seiten wirklich halt schwierig, weil eben wir immer, ich komme immer wieder drauf zurück, immer diese Grundannahme haben, so wie die Bedürfnisse in uns sind und was für uns selber funktioniert, also unsere eigenen Fähigkeiten und Bedürfnisse, ist so die Idee, dass das bei anderen ja auch so wäre. Und davon ausgehend, ich natürlich nicht verstehen kann, wenn ich selber Gefahren und Probleme sehr stark vorausschaue, sehr stark sehe, wahrnehme, auch Möglichkeiten sehe, damit irgendwie umzugehen oder auch das Bedürfnis habe, damit umzugehen, ich nicht verstehen kann, warum andere das nicht sehen. Warum sehen die das nicht? Warum wollen die das nicht sehen? Warum? Also ich unterstelle eine Intention. Ich unterstelle, sie weigern sich, gewisse Sachen zu sehen. Also sie wollen quasi bewusst Risiken eingehen oder sonst was. Regen sich danach aber darüber auf, dass jetzt ein Problem aufgetreten ist. Dann kann das, passt doch nicht zusammen. Was machen die da? Naja, in deren Denkweise passt es schon zusammen. Sie müssen halt in dieser Urvertrauensgrundannahme verharren die meiste Zeit, weil sie nur so funktionieren. Das ist ihr Bedürfnis- und Motivationsmodell oder Konzept. Sie können diese Motivation nicht aufbringen, sich vorher mit was auseinanderzusetzen. Das reicht nicht weit genug. Sie sind nicht in der Lage dazu. Das ist nicht ihre Funktionsweise, ihr Modell. Sie sparen Ressourcen. Und genauso spart jemand übrigens im anderen Kontext mit ADHS, wenn es für ihn nicht relevant genug ist, bringt er die Aufmerksamkeit nicht auf und spart Ressourcen. Ja, da wirft man es demjenigen aber dann vor, dass er nicht konzentriert genug ist. Man sagen kann, ja, aber die anderen sind nicht gefahrenaffin genug oder wahrnehmungsfähig genug. Die haben keine Wahrnehmungsfähigkeit gegenüber Risiken. Warum ist das so? Das ist sinnlos, demjenigen das dann immer nur vorzuwerfen, sondern muss es auch ein Stück weit akzeptieren und dann sagt, okay, das sind vielleicht nicht die Richtigen, sich vorher quasi mit irgendeinem Risikoplanung auseinanderzusetzen. Sollte lieber anders machen, der aber vielleicht trotzdem mit jemandem zusammenarbeitet, dass man sagen kann, okay, beide Blickwinkel müssen sich gegenseitig ergänzen. Und natürlich kannst du nicht exorbitante Summen in Risikovorbereitung stecken, wenn du sagen kannst, das ist wirtschaftlich nicht mehr tragfähig. Also, keine Ahnung, wenn ich einen Sachwert von 10.000 Euro mit einer Sicherheitsmaßnahme von 100.000 Euro schütze, dann ist das zu viel gewesen, dann ist es nicht wirtschaftlich sinnvoll. Und das kann jemand, der vielleicht sehr kühl und rational und somit das sagen kann, ich sehe die ganzen Risiken gar nicht und so weiter, ich weiß gar nicht, was du da alles willst, aber ich kann dir die Zahlen ganz nackt vorrechnen, dass er sagen kann, das bringt nichts. Der kann damit wieder sinnvoll zusammenarbeiten. Ja, und da habe ich halt immer diese Aspekte, emotional ist das, was uns eigentlich treibt. Jemand, der das emotional aber nicht nachfühlt, kann eher diese rationalen Aspekte halt dann irgendwie auch sehen. Das heißt, jemand, der nicht durch seine persönlichen Emotionen stark auf diese Risiken und die Risikoabwehr fixiert ist, kann vielleicht sagen, okay, keine Ahnung mit Risikoabwehr, aber ich kann es finanziell ganz logisch durchrechnen und das bringt in dem Fall nichts. Wir müssen die Maßnahmen so weit eindämmen, dass wir vielleicht auf 1.000 Euro kommen, um einen Sachwert von 10.000 Euro zu schützen. Das ist dann das richtige Verhältnis, wenn wir davon ausgehen, dass es nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10 eintritt oder sowas. Rationale wirtschaftliche Abwägungen, die man da irgendwie trifft. Ja, also beide Seiten, wenn zusammenarbeiten, funktionieren besser. Warum können jetzt aber auch Leute, die halt da quasi aus gesellschaftlicher Sicht eher so eine Minderheit bilden und nicht rational funktionieren bei Risiken, also das heißt, die einfach emotional ein stärkeres Bedürfnis haben, sich mit Risiken auseinanderzusetzen und darauf vorzubereiten, warum können die das nicht einfach ablegen? Warum funktionieren die quasi in der Umgebung so schlecht? Also es ist ja eine Anpassung aus einer Zeit, wo sie wirklich starke Unsicherheit empfunden haben. Und wenn wir uns jetzt heute nicht gerade ein Kriegsereignis bei einer Katastrophe, einem Terroranschlag oder dergleichen irgendwie wiederfinden, dann bewegen wir uns ja eigentlich, gut, Verkehrsunfälle sind noch sowas, aber wie gesagt, dieser ganze Unfall-Katastrophenszenario ist halt vielleicht was. Aber ansonsten bewegen wir uns die meiste Zeit eigentlich in einem relativ sicheren Umfeld. Dieses sichere Umfeld nehmen wir unter Umständen aber nicht so wahr. Und wir können jetzt auch nicht, ja, das, was wir heute rational irgendwie so wahrnehmen oder so fühlen, kann ich einfach das übersteuern und auslöschen, was wir da als Anpassung hatten, aus der Kindheit oder aus früheren Katastrophen, Krisen, sonst was. Das muss man langfristig umlernen. Und es gibt eine schöne Analogie, ich weiß nicht, ob ich sie in einer anderen Episode oder bei einem früheren Aufnahmeversuch nur schon mal erwähnt hatte. Es sind die treuen Soldaten, wurde es mal schön genannt. Also Gabor Maté hat das so genannt, der sich auch viel mit Traumaforschung beschäftigt hat. Und die treuen Soldaten sind irgendwie die Analogie. Zweiter Weltkrieg gab es eben auch im Pazifik den Krieg, vor allem zwischen USA und Japan um Vormachtstellung. Und da wurden auf verschiedensten Inseln wurden auch Soldaten stationiert. Insbesondere wurden oft autarke Trupps irgendwie von Japanern auf verschiedenen kleineren Inseln irgendwie zurückgelassen. Die wurden auch mehr oder weniger versorgt, aber waren auf sich gestellt, haben sich auch dort vielleicht selber versorgt und sollten eben dafür sorgen, dass wenn da Truppen anlanden oder dergleichen, dass sie den halt stören oder dass die nicht einfach diese Insel übernehmen können oder als Basis irgendwie benutzen können. Ja, und diese Truppen wurden halt in den Kriegswirren und in dem Chaos und wie der Krieg dann zu Ende ging und halt auch von Japan ja verloren wurde, wurden zum Teil vergessen, zurückgelassen. Man wusste auch gar nicht mehr so genau, wer da wo vielleicht noch irgendwie sitzt und überlebt hat und dergleichen. Bedeutet, man hat immer wieder mal viele Jahre später irgendwelche Soldaten da auf den Inseln gefunden, die überhaupt noch nichts davon wussten, dass dieser Krieg längst vorbei war. Das heißt, die haben weiterhin im dem Modus operiert, dass sie quasi diesen Krieg kämpfen müssen, dass sie sich im Krieg befinden, obwohl der längst vorbei war. Die waren immer noch so treu quasi, dass sie ihren Pflichten danach gegangen sind. Man hatte sie halt vergessen zu informieren. Und so ist das mit vielen Mechanismen bei uns halt auch. Und zwar in jegliche Richtung. Also sowohl was das Urvertrauen, aber auch als die Urunsicherheit angeht. Die Urangst. Die Anpassung, die wir halt haben, die arbeiten wie treue Soldaten, die arbeiten halt weiter. Man muss denen wirklich haarklein erklären, aktiv erklären, dass die Situation sich geändert hat. Und das sind Sachen, die kann man in Therapien oder mit einer eigenen Auseinandersetzung oder so weiter langwierig machen. Was da passiert, sind wirklich Anpassungsprozesse, die in der Neuroplastizität des Gehirns sich niederschlagen, die sich aber auch in der ganzen Epigenetik überhaupt wieder niederschlagen müssen. Das sind schwierige, langwierige Anpassungen. Das ist nichts, was man mal eben mit einer Sitzung und mit einmal drüber nachdenken macht. Man kann nach einem einmaligen Trauma versuchen, möglichst schnell mit Interventionsmaßnahmen was abzufangen, was sich dann gar nicht erst epigenetisch irgendwie in der Veranlagung quasi äußert, also was sich da gar nicht erst niederschlagen kann, was gar nicht erst abgespeichert wird. Das kann man versuchen, wenn man frühzeitig nach so einem Trauma die entsprechenden Maßnahmen ergreift. Deswegen gibt es auch Traumaambulanzen und dergleichen. Deswegen sollte man da auch handlungsfähig sein, wobei da oft halt die Angehörigen gefragt sind, weil eine schwer traumatisierte Person gar nicht mehr in der Lage ist, selber das Ganze zu überblicken oder sonst was. Die ist oft in einem kompletten Überlebensmodus und Dissoziationsmodus, wo sie nicht mehr hundertprozentig voll funktioniert. Aber wenn man es schafft, da rechtzeitig einzugreifen, kann man es auch mit verhältnismäßig geringem Aufwand abfangen. Wenn nicht, dann manifestiert sich es halt viel stärker. Dann manifestiert sich in Epigenetik, dann in den Gehirnstrukturen, in Neuroplastizität auch. Und wenn es erstmal so tief verankert ist, dann brauche ich entsprechend sehr viel mehr Mühe und Zeit und so weiter, um das halt wieder zurückzufahren und um den treuen Soldaten zu erklären, dass die Situation jetzt anders ist. Und ein wesentliches Prinzip ist davon halt auch, gerade wenn es in der Kindheit erfahren wurde, dieses Problem, erstens die Leute mal bewusst zu machen, dass so wie sie quasi in sich strukturiert sind und veranlagt sind, das nicht bei allen so ist, weil den Leuten fehlt die Referenz. Die denken vielleicht, alle haben diese Angst, alle reagieren genauso, alle sehen genauso diese ganzen Gefahren und Sachen und sie können gar nicht verstehen, warum sie dafür Kritik kriegen, warum sie deswegen kritisiert werden, weil das doch jeder so sieht. Und die anderen können nicht verstehen, warum die Sachen sehen, die sie gar nicht sehen oder was sie dann da bitte sehen wollen. Aber man hat diese Referenz nicht quasi, wie es denn sonst wäre, weil man es eben aus der Kindheit kennt. Und gleichzeitig muss man dann vor allem lernen, dass man sagt, man ist als Erwachsener nicht mehr existenziell so ausgeliefert, wie man das als Kind war. Die Situation hat sich geändert. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, diese Sicherheit, die man immer noch sucht, die man nicht bekommen hat quasi, die braucht man möglicherweise in der Form, in der man sie als Kind gebraucht hätte, jetzt als Erwachsener nicht mehr. Die meisten Leute, die sag mal unbelastet quasi erwachsen werden und aus einem Gefühl von Sicherheit und Urvertrauen herauskommen, lernen das ja ein Stück weit automatisch schon als Kind und gehen dann da ins Erwachsenenalter über und lernen da eine Selbstwirksamkeit, Selbstverwirklichungsmöglichkeiten und lernen auch, dass sie die Sachen selber im Griff haben und gestalten können, wie sie das wollen. Jemand, der aus dieser Unsicherheit herauskommt, lernt das möglicherweise gar nicht und lernt gar nicht quasi, dass er sich jetzt in einer anderen Situation befindet, sondern hängt immer noch in diesem kindlichen Konzept fest, hat insofern tatsächlich sowas wie eine Entwicklungsstörung. Also da ist was gestört worden, aber es ist halt er ist anders angepasst. Man kann auch beobachten, dass in der Kindheit traumatisierte Personen sich zum Teil früher in Richtung des Erwachsenenseins entwickeln, mit Verantwortung und so weiter, aber halt dafür gewisse Sachen nicht entwickeln. Also dadurch, dass sie sich schneller entwickeln müssen. Sie müssen quasi schneller Verantwortung in eine Verantwortungsrolle kommen. Sie müssen schneller Erwachsenenrollen ausführen. Haben sie nicht so viel Zeit, auch in ihrem Gehirn und mit den ganzen Mechanismen und so weiter, Sachen wirklich zu entwickeln. Und dadurch bleiben gewisse Sachen unter Umständen halt auch ein Stück weit zurück. Werden auch hinten angestellt vielleicht, wenn man sagt, das ist halt auch Teil des Anpassungsprozesses. Ja, das Kind muss halt lernen, erwachsen zu werden, selbst wenn es quasi andere Nachteile und Probleme dann verursacht, diese Entwicklung so umzubauen, also diesen Prozess so umzubauen. Aber bevor das Kind nicht überlebt, ist es besser quasi diese Sachen in Kauf zu nehmen, damit es wenigstens überlebt und überhaupt eine Chance hat. Also auch hier nimmt halt der Körper oder auch die Psyche, der ganze Mensch halt aus der Evolution herausgetrieben eine Anpassung in Kauf, die auch problematisch sein kann in gewissen Bereichen, aber einfach sagt, ja, es ist aber halt notwendig, um das Überleben zu sichern. Ist es hingegen nicht notwendig, diese Sachen so zu machen, sondern kann ich mir da Zeit lassen und in Ruhe und so weiter und ist diese Sicherheit gegeben erstmal grundlegend und so weiter, dann kann ich in Ruhe gewisse Sachen entwickeln und ausbauen und umbauen und so weiter. Und dann muss ich nicht so stark in Richtung Überleben trimmen, sondern kann andere Bereiche anders entwickeln. Und das ist zwar vielleicht von Vorteil dann, wenn ich später keine große Gefahrensituation habe, aber es wird halt bei uns in der Gesellschaft als normal angesehen oder als wünschenswerter Sollzustand. Würden wir heute aber in viel unsicheren Zeiten leben, also wären wir halt in einer Kriegssituation und so weiter, dann wäre es eigentlich eine Fehlanpassung. Also dann wäre dieses auf Urvertrauen aufbauende und selbstwirksam und so weiter eigentlich eine problematische Geschichte, eine Störung, eine Abweichung. Das wären halt dann, vielleicht keine gut überlebensfähigen Leute oder sowas in Krisensituationen so insgesamt. Also insofern, ja, wir gehen da von einem gewissen Soll aus, das vielleicht wünschenswert ist, aber halt immer aus einem Kontext heraus, der auch gewisse Rahmenbedingungen halt irgendwie voraussetzt. Ja, also insofern habe ich jetzt relativ viel geredet. Ich glaube, bei der ursprünglichen Aufnahme, ich hatte erwähnt, dass mir mal zwei Aufnahmen kaputt gegangen sind. Ich hoffe, das passiert nicht wieder. Angst und Vorkehrungsmaßnahmen. Ich habe versucht, mit genügend Vertrauen ranzugehen, dass es bestimmt diesmal klappt. Insofern habe ich die nächsten Aufnahmen eigentlich schon gemacht. Also es springt ein bisschen, aber auch dadurch kann man ein bisschen anders verknüpfen. Und ich werde das nächste Mal über das Thema Grübeln reden. Die Anknüpfung ist so ein bisschen, es heißt ja auch immer, genauso wie es heißt, wir sollen irgendwelche Ängste doch einfach abstreifen, loswerden. Wir sollen irgendwie, ja, wir sollen das Trauma irgendwie doch einfach loslassen oder so weiter. Und ich habe ja erklärt, dass das nicht so einfach möglich ist. Gleichzeitig heißt es oft, ja, Grübeln bringt dich nicht weiter, Grübeln bringt nichts, lass Grübeln los. Nun hat Grübeln aber halt auch eine wichtige Funktion. Die wird oft verschwiegen oder übersehen an der Stelle und darauf werde ich mal genauer eingehen. Und Grübeln hat auch gewisse Aspekte wiederum mit dem Thema Kontrollverlust oder traumatischen Ereignissen mit Überleben und existenziellen Bedrohungen zu tun und da eine wichtige Funktion. Und insofern werde ich dann mal mehr über das Thema Grübeln sprechen und ich muss mir jetzt dann auch nochmal die Episode selber angucken, die Rohfassung zumindest, um mal zu sehen, was ich da denn alles Interessantes erzählt habe, weil ganz im Detail weiß ich es auch nicht mehr. Insofern wünsche ich mir und euch viel Spaß, auch bei dieser nächsten und den folgenden Episoden, wenn es dann auch um Motivation, Glück und dann auch Loslassen und All Emotions Are Valid gehen wird. Das ist so der kleine Ausblick. Ich freue mich, wenn ihr wieder mal reinhört, reinschaut bei
Evomantis. 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 Evomantis.